Because you can jail a revolutionary, but you can't jail a revolution.
Anarchistisches Radio auf Radio Orange. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Und zum Nachhören im Netz unter www.a-radio.net.
Wake up, because nothing comes to a sleeper but a dream.
Hallo, liebe Leute. Es ist Sonntagabend auf Orange 94.0. Willkommen beim Anarchistischen Radio. Heute gibt es für euch eine Lesung von Texten von bzw. über Erich Mühsam. Die Lesung ist im Oktober 2010, also gerade noch diesen Jahres, im Freien Radio Korax in Halle ausgestrahlt worden. Wir haben jetzt diese Sendung übernommen und für euch gekürzt. Die Originallesung bzw. Sendung hätte nämlich fast die doppelte Länge gedauert von dem, was wir in einer Sendung ausstrahlen können. Kurz für alle, die es nicht wissen, über Erich Mühsam. Erich Mühsam war Anarchist. Er hat auch geschrieben und publiziert. In seiner politischen Aktivität war er unter anderem an der Ausrufung der Münchner Räterepublik beteiligt. Ist dann auch dafür in Festungshaft zu 15 Jahren verurteilt worden, kam nach 5 Jahren aber frei. In der Weimarer Republik hat er in der Roten Hilfe für die Freilassung politischer Gefangener gearbeitet. Im Februar 1933, und zwar in der Nacht von den 27. auf den 28. Februar, brannte dann der Reichstag und in derselben Nacht wurde Erich Mühsam von den Nationalsozialisten verhaftet. In weiterer Folge kam er ins KZ Oranienburg und wurde am 10. Juli 1934 ermordet. Die Teile der Lesung, die heute zu hören sein werden, werden sich mit genau diesen Themen beschäftigen, mit diesen Stationen in Erich Mühsams Leben, Texte, die entweder er geschrieben hat oder die andere über ihn geschrieben haben, sei es nun politische GegnerInnen oder FreundInnen, kommen in dieser Lesung vor. Teil der Lesung ist auch, dass einige Texte vertont wurden, und zwar in dem Sinn vertont, als dass Lieder draus gemacht wurden. Gespielt werden diese Lieder von Frank Spielker, der auch von den Sternen bekannt ist, Knarf Rellum und Manuel Schwiers. Wer neugierig geworden ist und gern das gesamte Material hören möchte, das damals in der Dschungelfunksendung ausgestrahlt wurde, kann unter www.freie-radios.net einfach nach Mühsam suchen und wird dort fündig werden. Der Titel ist Rares Material zum Leben und Werk von Erich Mühsam. Es sind 2 Teilen downzuladen und wie gesagt, das sind mehr als 1,5 Stunden. So, ich würde sagen, hier geht es jetzt mal einfach los mit den Texten. Und zwar beginnt es jetzt mit dem Dasein von Erich Mühsam als Bohemian. Später geht es dann weiter mit seinem Verhältnis zu anderen politischen, linken oder anarchistischen Akteurinnen, dann zu seiner Rolle in der Räterepublik und im Schluss der Sendung geht es dann tatsächlich um die Verfolgung von Erich Mühsam, die politische Verfolgung, was das auch für Formen und Ausmaße angenommen hat, in dem Rahmen dann auch darum, wie es sich mit seiner Ermordung zugetragen hat durch die Nazis. Das ist dann wirklich schwer verdaulich, wenn überhaupt. Es ist trotzdem, finde ich, hörenswert und ich würde sagen, jetzt geht's mal einfach los. Ich wünsche einen spannenden Abend mit der Erich Mühsam-Lesung.
Ich galt ja wohl lange Zeit als Prototyp eines Kaffeehausliteraten und doch war es für niemanden ein Geheimnis, dass ich in Arbeiterzirkeln verkehrte, mit Zettelverteilung und Hauspropaganda Kleinarbeit tat, an Gruppenabenden Vorträge und in öffentlichen Versammlungen Agitationsreden hielt. Ich stand als Angeklagter in politischen Prozessen vor dem Strafrichter und jeder wusste, dass ich im Privatleben unter Künstlern zigeunerte. in Kabaretts lustige Gedichte, Schüttelreime und allerlei Bosheiten vortrug, mich in Berlin, München, Zürich, Genf, Florenz, Paris, Wien herumtrieb, in fidelen Ateliers, ein Mädel auf dem Schoß, schlechte Witze riss, mit den zeitlosen Schwärmern der Bohème ganze Nächte durchzechte und mit vielen berühmten Leuten, die ich nicht immer bloß für mich anpumpte, befreundet war.
Sie reiten stehend auf zwei Gäulen.
Frank Wedekind sorgte sich um mich, ausgerechnet der.
Auf zwei Gäulen, die nach verschiedenen Richtungen streben. Sie werden Ihnen die Beine auseinanderreißen.
Wenn ich einen laufen lasse, verliere ich die Balance und breche mir das Genick.
Die Bohemians. Die Bohemians von damals, die waren ganz schön knapp, die hatten ziemlich wenig Kohle. Und während manche heutige Bohemians von ihren Eltern ja schon ein bisschen Geld zur Selbstverwirklichung bekommen, das sie dann nutzen, um Neukölln, um ein paar Galeriechen oder Lädchen für allen möglichen Kreativkrams zu bereichern, war die Elterngeneration mühsamst dieser kreativen Betätigung ihrer Kinder nicht so sonderlich zugetan. Jedenfalls was den Vater von Erich mühsam angeht.
Als ich nach Hause kam heute Nachmittag, fand ich einen Brief aus Lübeck von Papa, die Antwort auf meine Bitte um die 3000 Mark. Er schlägt mir das Geld wirklich ab. Die beiden Mitgiften für meine Schwestern in Höhe von je 60.000 Mark hat er also seinerzeit aufgebracht. Hans Laboratorium, das gewiss einige Tausende gekostet hat, hat er bezahlt. Die Hochzeit meiner Geschwister, deren jeder einen großen Batzen verschlungen hat, konnte er auch bestreiten. Aber mir gegen gute Verzinsung 3000 Mark zur Sicherung meiner Arbeit zu geben, ist ihm nicht möglich. Nachher kommt dann freilich der wahre Grund.
All deine Unternehmungen trugen den Stempel der Unreife. Brachten mir bittere Stunden. Ne? Ich will die Geschichte von der Untergrabung meiner Gesundheit nicht nochmal aufrollen. Ich will mit dem Anfang deiner Einsicht, dass auch wir es gut mit dir meinen, mich heute freuen. Von dem Unternehmen mit deiner neuen Zeitung Kein halte ich gar nichts. Ebenso wenig halten Hans, Grete, Charlotte, Julius und Leo etwas davon. Es ist ein ganz untergeordnetes Machwerk, das niemals sich Eingang verschaffen wird oder kann.
Erich Mühsam bekam aufgrund seiner politischen Arbeit für den Rätekommunismus immer wieder Ärger mit der Staatsmacht. Aber anscheinend war er nicht der Typ, den das eingeschüchtert hätte.
Brief eines Patrioten. Waren Sie schon mal im Ausland? Sind Sie schon mal heimwehgebeugt durch die Straßen der Metropole einer befreundeten Macht geschlichen? Und haben Sie mal das stolze Hochgefühl in Ihrer Brust gespürt, das jeden Deutschen packen muss, wenn er in ferner Fremde plötzlich das heimatliche Wappentier an einer Hausfront kleben sieht? Ich durchwandelte betrübten Schrittes Wien. In meiner Tasche trug ich die schmerzliche Mitteilung, dass das Berliner Landgericht mich in 3 Tagen zu sprechen wünschte, weil
Erich Mühsam in einem Fluchblatt mit dem Titel Genossen Proletarier zum Ungehorsam gegen die Gesetze aufgefordert und in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene Bevölkerungsklassen zu Gewalttätigkeiten gegeneinander aufgereizt hat.
Ich brannte natürlich darauf, der Einladung des Herrn Staatsanwaltes zu folgen. Leider hat mich aber die gütige Vorsehung nicht mit dem genügenden Reisegeld in die Welt geschickt, als dass ich jedem Wink der Obrigkeit stets gleich beschwingten Fußes folgen könnte. So kreuzten also arge Bedrängnisse mein Gemüt, als ich Wiens Straßen einherzog. Aber siehe, am Graben Nummer 12 erhob sich vor meinem entzückten Blick ein Gebäude, von dem ich laut pochenden Herzens den deutschen Reichsadler mit gesträubtem Gefieder auf mich niederzwinkern sah. Kaiserlich deutsches Generalkonsulat stand darunter, nicht etwa Vizekonsulat. Nicht bloß Konsulat, nein, ein richtig gehendes Generalkonsulat war es. Vater Staat verlangt nach mir, so überlegte ich, da wird sein Sachverwalter im Ausland nicht zögern, dem Heimverlangenden über die Schwelle des Vaterlandes zu helfen. Ich trat also in das Haus ein und klopfte, froh auf heimatlichem Boden zu stehen, an die Tür des Konsulates an. Ein Mann, in dem ich niemals den Pflegevater Staat vermutet hätte, hieß mich eintreten und ich trug ihm mein Begehr vor. Mein Name ist Mühsam, ich bin Angeklagter, soll mich in 3 Tagen in Berlin vor dem Landgericht eins wegen eines Pressvergehens verantworten und habe kein Geld. Bitte bezahlen Sie mir die Reise.
Ja, Sie werden sich in Berlin verantworten müssen.
Ich freute mich schon.
Ja, aber was geht uns das an?
Er sagte immer wir, wenn er seine Meinung kundtat.
Ja, dazu haben wir keinen Fonds.
Ja, ob Sie das Geld aus einem Fonds nehmen oder woher sonst, das soll mir sehr egal sein. Der Staat wünscht, mich zu sprechen und Sie sind hier der Stellvertreter des Staates. Und wenn Sie nicht die Reise bezahlen, kann ich überhaupt nicht reisen. Und dann erlässt der Staat einen Steckbrief und einen Haftbefehl hinter mir.
Ja, dann müssen Sie sich schon an den Deutschen Hilfsverein wenden. Also, wir haben dazu keinen Fonds.
Ich war sehr entrüstet. Wenn man der Vertretung des Staates im Ausland seine Bereitwilligkeit kundgibt, einer Einladung eben dieses Staates Folge zu leisten, dann kriegt man zur Antwort, das geht uns gar nichts an. Wenn Sie Geld haben, reisen Sie mit Gott und so weiter, haben Sie keins, dann werden Sie steckbrieflich verfolgt. Aber, überlegte ich weiter, wenn ich nun steckbrieflich verfolgt werde, dann nützt es ja immer noch nichts, weil man ja wegen eines Pressvergehens nicht ausgeliefert wird. Daher geriet ich denn in den Zustand ratloser Verzweiflung darüber, dass ich nicht Raubmörder, sondern nur politischer Verbrecher war. Hätte ich jemand umgebracht, hätte ich geraubt, geplündert, brandgestiftet oder genotzüchtigt. Oh, wie viel wäre ich besser dran gewesen. Dann hätte ich die Unterstützung der deutschen Konsulate gar nicht nötig gehabt, sondern wäre einfach zu den Wiener Behörden gegangen, die mich kostenlos und sicher in Berlin abgeliefert hätten. Nie in meinem Leben habe ich so bedauert, kein Raubmörder zu sein. Zum Glück regte mich meine verzweifelte Stimmung über diesen Charaktermangel zu einem schwermütigen Gedicht an, das dann einen mir wohlgesinnten Redakteur zu einem erheblichen Vorschuss begeisterte. Auf diese Weise konnte ich also die Reise nach Berlin doch noch antreten und das Schwert der Justiz konnte mit der Wucht des Staatsinteresses rechtzeitig auf mein schuldiges Haupt herniedersausen.
Was sinnst du, Bürger, bleich und welk? Hält dich ein Spuk zum Narren? Nachtschlafend hörst du's im Gebälk, den Totenkäfer scharren. Er wühlt und bohrt, gräbt und rumort und seine Beine tasten um Säcke und um Kasten. Horch, Bürger, horch! Der Käfer läuft, er kratzt ans Hauptbuch eilig. Nichts, was du schwitzend aufgehäuft, ist seinen Fühlern heilig. Der Käfer rennt, der Bürger flennt. In bangen Angstgedanken fühlt er die Erde wanken. Ja, Bürger, ja, die Erde bebt. Es wackelt deine Habe. Was du geliebt, was du erstrebt, das rasselt jetzt zu Grabe. Aus Dur wird Moll, aus Haben soll. Erst fallen die Devisen, dann fällst du selbst zu diesen. Verzweifelt schießt die Bürgerwehr das Volk zu Brei und Klumpen. Ein Toter produziert nichts mehr und nichts langt mehr zum Pumpen. Wo kein Kredit, da kein Profit. Wo kein Profit, da enden Weltlust und Dividenden. Hörst, Bürger, du den Totenwurm? Er fährt durch Holz und Steine und sein Geraschel weckt zum Sturm des Leichenvolks Gebeine. Ein Totentanz macht Schlussbilanz und schickt dich in die Binsen samt Kapital und Zinsen.
Hören einen neuen Text jetzt wieder von gelesen von Harry Rowohlt und es ist Erich Mühsam auch wieder und man muss sagen, der Mann, der war schon toll, aber er hat auch dummes Zeug geschrieben und die meisten dummen Gedichte von ihm, die wollen wir euch heute ersparen und auch seine politischen Texte waren ab und an daneben und da wollen wir euch dann doch ein Beispiel hören lassen. Zum Beispiel dein Track, den wir als nächstes hören, der dokumentiert, dass eben selbst ein Anarchist und Antimilitarist, wie Mühsam eigentlich einer war, sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs vom patriotischen Schwachsinn mitreißen ließ.
Es ist Krieg. Alles Fürchterliche ist entfesselt. Seit einer Woche ist die Welt verwandelt. Wie schrecklich nah ist uns allen der Tod. Immer und immer hat mich der Gedanke an Krieg beschäftigt. Ich versuchte, mir ihn auszumalen mit seinen Schrecken. Ich schrieb gegen ihn, weil ich seine Entsetzlichkeit zu fassen wähnte. Jetzt ist er da. Ich sehe starke, schöne Menschen einzeln oder in Trupps in Kriegsbereitschaft die Straßen durchziehen. Ich drücke Dutzenden täglich zum Abschied die Hand. Ich weiß nahe Freunde und Bekannte auf der Reise ins Feld oder bereit auszuziehen. Ich weiß, dass viele nicht zurückkehren werden. Ich, der Anarchist, der Antimilitarist, der Feind der nationalen Phrase, der Antipatriot und hassende Kritiker der Rüstungsfurie, ich ertappe mich irgendwie ergriffen von dem allgemeinen Taumel, entfacht von zorniger Leidenschaft, wenn auch nicht gegen etwelche Feinde, aber erfüllt von dem glühend heißen Wunsch, dass wir uns vor ihnen retten. Nur, wer sind sie? Wer ist wir? Aber der Gedanke ist doch grauenhaft, dass die Russen ins Land kommen könnten. Barbaren? Immerhin Menschen anderer Art, ohne Achtung vor unserer Welt, ohne Rücksicht auf unsere Gefühle, mordend und sengend, Frauen und Kinder misshandelnd und mit unseren Kulturgütern Kosakenspäße treibend. Vorgestern haben die Hände eines Chauvinisten Jaurès ermordet, den Mann, der den Frieden wollte, der eigentlich verkörperte, was wir als die überlegene französische Kultur verehren. Und nun fahren französische Flieger über das Land und werfen Bomben. Da verlassen einen die Theorien. Man wird einer von allen mit den Instinkten aller, aber mit erhöhtem Leid, weil die Kritik unter dem Gefühl wirksam bleibt und weil alle Parteinahme den Opfern, nicht den Machern, gilt. Aber eines muss zugegeben werden, die Zuversicht der Deutschen, ihre gläubige, starke Anteilnahme ist erschütternd, aber großartig. Es ist jetzt eine seelische Einheit vorhanden, die ich einmal für große Kulturdinge erhoffe. Ich habe eine Erklärung an die Leser meiner Zeitung Kein herausgegeben, in der ich begründe, dass ich das Blatt während der Kriegsdauer eingehen lasse. Vorerst Ruhe im Lande aller Zwist. Das Grundsätzliche meiner Überzeugungen wird durch die gegenwärtigen Ereignisse nicht berührt, aber ich weiß mich mit allen Deutschen einig in dem Wunsche, dass es gelingen werde, die fremden Horden von unseren Kindern und Frauen von unseren Städten und Äckern fernzuhalten.
Tja, wenigstens hat Mühsam ziemlich schnell eingesehen, dass es sehr großer Quatsch war, was er da schrieb. Aber hört selbst.
Ein längerer Brief Landauers. Meine Erklärung an die Keinleser hat ihm nicht gefallen und ich muss schon selbst gestehen, dass ich recht wünschte, den letzten nachträglich eingefügten Absatz darin nicht geschrieben zu haben. Landauer sagt mit Recht:
Ich kann es nicht gutheißen, dass von fremden Horden zum Beispiel geredet wird. Solange die Möglichkeit besteht, alle Armeen, die in Feindesland hausen, so zu bezeichnen.
Natürlich war ich, als ich den Satz schrieb, durchaus geneigt, auch die ins Ausland eindringenden Deutschen als fremde Horde anzusehen. Aber ich hätte das Missverständliche des Ausdrucks erkennen sollen und mir viel Ärger ersparen können. Wie komme ich nur zu dem Wunsch, dass gerade unsere Länder vom Kriege verschont bleiben sollen? Dieser Egoismus ist ekelhaft und unverzeihlich. Wenn München eines Tages in Brand und Schutt liegt, so hat das nicht einen Fetzen mehr zu bedeuten als das Unglück der belgischen Stadt Löwen. Ich schäme mich meiner selbstischen Wallung und will sie öffentlich widerrufen, sobald es geht.
Sengen, brennen, schießen, stechen, Schädel spalten, Rippen brechen, spionieren, requirieren, patrouillieren, exerzieren, fluchen, bluten, hungern, frieren. Lebt der edle Kriegerstand, die Flinte in der linken Hand, das Messer in der rechten Hand, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, für König und Vaterland. Aus dem Brett von Lehm und Jauche zur Attacke, auf dem Bauche Trommelfeuer, Handgranaten, Wunden, Leichen, Heldentaten, bravo, tapfere Soldaten. So lebt der edle Kriegerstand, dies Eisenkreuz am Preußenband, die Tapferkeit am Bayernband, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, für König und Vaterland. Stillgestanden, hoch die Beine, Augen geradeaus, ihr Schweine, visitiert und schlecht befunden, keinen Urlaub angebunden, Strafdienst extra 7 Stunden. So lebt der edle Kriegerstand, jawohl, Herr Oberleutnant, und zu Befehl, Herr Leutnant, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, für König und Vater. Vorwärts mit Tabak und Kümmel, Bajonette, Schlachtgetümmel, vorwärts sterben oder siegen, Deutscher kennt kein Unterliegen, Knochen splittern, Fetzen fliegen. So lebt der edle Kriegerstand, der Schweiß tropft in den Grabenrand, das Blut tropft in den Straßenrand, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, für König und Vater. Angeschossen, hochgeschmissen, Bauch und Därme aufgerissen, rote Häuser, blaue Äther, Teufel, alle Heiligenväter, Mutter, Mutter, Sanitäter. So stirbt der edle Kriegerstand in Stiefel, Maul und Ohrensand und auf dem Grab 3 Schippen Sand. Mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, für König und Vater.
Ihr hört das Anarchistische Radio mit einer Lesung von Erich Mühsam Texten, gerade eben zum Thema Erich Mühsams patriotistische Eskapaden im Kontext des Ersten Weltkriegs. Erich Mühsam war ein deutsch-jüdischer Anarchist. Er war Kabarettist, Revolutionär, Publizist, um nur einiges aufzuzählen, was er war. Diese Lesung wurde ursprünglich vor 2 Monaten in Radio Korax beim Dschungelfunk gesendet. Und wir haben einige Teile aus dieser Sendung bzw. Lesung übernommen. Jetzt geht's weiter mit Mühsams Verhältnis zu anderen linken bzw. anarchistischen Gruppen, Parteien, Akteurinnen, wo sich möglicherweise durchaus einige interessante Parallelen zu heute finden lassen.
Ja, Erich Mühsam hat immerhin eingesehen, dass es Käse ist, im Ersten Weltkrieg plötzlich zum Patrioten zu werden. Bei den Sozialdemokraten war das ja bekanntlich anders. Die beschlossen, während des Kriegs ihre Kritik zurückzufahren und machten einen auf Burgfrieden. Mühsam war das und auch das deutsche Wesen nicht geheuer.
Ich komme in der letzten Zeit dem Problem, warum die Deutschen in der ganzen Welt so maßlos unbeliebt sind, näher. Ich glaube, es hängt mit dem Beamtencharakter der Deutschen zusammen, mit dieser übertriebenen Richtigkeit, Deutlichkeit, Gründlichkeit in allen Dingen, die jede frische Sorglosigkeit ausschließt, und mit dem wahrhaft widerlichen Unfehlbarkeitsdünkel des deutschen Wesens, an dem bekanntlich die Welt genesen soll. Wir halten es hier mit der Wissenschaftlichkeit, die alles kennt, alles weiß, alles durchschaut, wie die übersinnlichen Dinge leugnet. Dadurch hat der typische Deutsche etwas Unpersönliches, langweilig Sachliches, ewig Korrektes. Er funktioniert, statt zu leben, und darauf beruht ja auch seine hervorragende Militärtüchtigkeit. Denn der Militarismus mechanisiert die Menschen, macht sie zu Automaten und kann sich für seinen Drill kein geeigneteres Material wünschen als das Deutsche. Die deutsche Sozialdemokratie scheint vor den größten Krisen zu stehen. Die Vorstände fassen Beschlüsse gegen Liebknecht und Ledebur. Zugleich aber finde ich folgende Notiz im Blatt.
Am Schluss der gestrigen Sitzung des Badischen Landtags brachte in der zweiten Kammer der Vizepräsident Geis, ein Sozialdemokrat, ein Hoch auf das Großherzogpaar und das deutsche Vaterland aus.
Antimonarchisten, Republikaner, jahrzehntelang haben sie geschrien, dass wir in Deutschland noch jede Freiheit erkämpfen müssten. Jetzt aber bewilligen sie alle Kriegshilfe für die Erhaltung der deutschen Freiheit, die also plötzlich von ihnen entdeckt sein muss, und brüllen Hurra für die Fürsten. Charaktere. KPD. Lieber Genosse Kotzmata, wieder hat sich die Beantwortung Ihres letzten Schreibens über Gebühr verzögert. Gewisse Annehmlichkeiten des bayerischen Festungsstrafvollzuges hatten mich zu einer temperamentvollen Äußerung über den Justizminister Dr. Müller-Meiningen hingerissen. Das Ansbacher Landgericht hat mir deshalb 2 Monate Diät im Gefängnis verordnet. Die Vorbereitungen zu der Justizprozedur waren der Erledigung meiner Korrespondenz nicht zuträglich. Ihre Bemerkungen zu meinem Beitritt zur Kommunistischen Partei waren mir wertvoll. Sie trafen aber nicht ganz den eigentlichen Sinn meiner Absicht. Ich wollte, und das will ich schon lange, die Einigung des revolutionären Proletariats auf einem Boden ermöglichen, auf dem die von Marx und die von Bakunin kommenden Kommunisten ihre Kräfte im gemeinsamen Kampf gegen die Reaktion aller Schattierungen führen könnten. Ging ich dazu in die Partei, so bedeutete das nicht einen Bruch mit meiner Vergangenheit, sondern den Versuch, eine schon vorhandene Organisation über sich selbst hinaus zu erweitern. Es war die Spekulation auf die Weitsichtigkeit und die Toleranz solcher Genossen, die aus den russischen Verhältnissen gelernt haben könnten. Die kommunistischen Anarchisten Russlands haben sich längst, ohne dass ein Gesinnungswechsel von ihnen verlangt worden wäre, den Bolschewiki angeschlossen. Die Rätediktatur widerspricht nicht im geringsten den anarchistischen Grundsätzen. Die Autonomie der Lokalsowjets in Russland beweist, dass die Dritte Internationale keineswegs das autoritäre Prinzip des Zentralismus verewigen will, der bisher sozialdemokratisches Dogma war. Trotzdem hat sich mein Eintritt in die Partei als verfehlt herausgestellt. Und ich bin wieder draußen. Die Zentrale der KPD erließ Leitsätze, von deren Anerkennung sie die Mitgliedschaft abhängig macht. In diesen Leitsätzen wird die Teilnahme am bürgerlichen Parlamentarismus gut geheißen. Das Parteibonzentum wird in der übelsten Form wieder aufgerichtet, vom Rätesystem als Voraussetzung der gesellschaftlichen Organisation ist überhaupt nicht mehr die Rede, und unter Diktatur des Proletariats wird, ganz im Sinne der ödesten Bibelei, die Diktatur der Leithammel verstanden, die gerade als Parteivorstand, sprich Zentrale, fungieren.
Im Oktober 1925 wurde Erich Mühsam aus dem Anarchismus ausgeschlossen. Das Dokument, das ich verlese, bestärkt mich in der Auffassung, dass es nirgendwo so bürokratisch zugeht wie bei jenen, die sich undogmatisch nennen. Der Genosse Mühsam ist seit seiner Entlassung aus Niederschönfeld einen Weg gegangen, der mit den anarchistischen Grundsätzen unvereinbar ist. Erich Mühsam betreibt offen eine propagandistische Tätigkeit im Interesse der Kommunistischen Partei. Als Mühsam seine Tätigkeit für die Rote Hilfe aufnahm, erklärte er diesen Umstand damit, dass er so weit als nur irgend möglich für die Freilassung der politischen Gefangenen wirken wolle. Wir wissen, dass die Rote Hilfe nicht jene überparteiliche Organisation ist, wie es Mühsam behauptet, aber seine Tätigkeit für dieselbe wäre an sich noch kein Grund zur Trennung von ihm gewesen. Nun aber macht Mühsam nicht nur für die Freilassung der politischen Gefangenen Propaganda, sondern noch mehr für den Roten Frontkämpferbund und den Jungsturm. Verbunden mit der Reklame für diese, nach seiner Auffassung ebenfalls überparteilichen Organisation der KPD, ging eine zum Teil wahrheitswidrige Herabwürdigung der Anarchisten und ihrer Tätigkeiten. Diese Tatsachen zwingen uns zur Stellungnahme, denn Mühsam wird von der Roten Hilfe für seine Versammlungstätigkeit bezahlt und damit indirekt für seine Tätigkeit gegen die Anarchisten und die anarchistische Bewegung. Wir wenden uns an unsere Genossen mit dem Ersuchen, Erich Mühsam nicht mehr die Möglichkeit zu geben, in unseren Versammlungen seine die ganze Bewegung schädigende Tätigkeit weiter fortsetzen zu können. Es kann uns völlig gleichgültig sein, ob sich Erich Mühsam noch weiterhin Anarchist nennt oder nicht. Wir erklären hier aber mit aller Deutlichkeit, dass Mühsams Tätigkeit für die überparteilichen Organisationen der KPD durchaus unanarchistisch ist und er von uns nicht mehr als Anarchist betrachtet wird.
Heute beim Anarchistischen Radio eine Lesung von Texten, die von Erich Mühsam selbst stammen oder über ihn geschrieben wurden. Jetzt geht's weiter mit seiner zentralen Rolle in der Münchner Räterepublik.
Im Geschichtsunterricht lernt man, wenn man da überhaupt etwas zur Geschichte der gescheiterten Revolution nach dem Ersten Weltkrieg lernt, Kurt Eisner habe als erster die Münchner Räterepublik ausgerufen. Aber stimmt das? Erich Mühsam nämlich, der behauptet etwas ganz anderes.
Novemberrevolution. Lieber Knief, ich war am 7. November nachmittags gegen 17:45 der erste Mensch Deutschlands, der öffentlich die Absetzung der Dynastien und die Errichtung einer freien bayerischen Räterepublik proklamierte. Die Demonstration, die Eisner und Auer auf die Theresienwiese einberufen hatten, verlief zunächst sehr langweilig. Nur einige Soldaten mit roten Fahnen waren prachtvoll lebendig. Dann löste sich die Menschenmenge auf und einzelne lange Züge bewegten sich sang- und klanglos durch die Stadt. Wir verließen einen solchen Zug mit dem Gefühl, dass diese Art zu demonstrieren hoffnungslos sei und kamen zur Leiberkaserne. Dort war eine Erregung, weil ein Feldwebel mit Reizgas geworfen hatte. Die Soldaten schlugen ihre Gewehre auf den Straßen kaputt und schmissen die Fenster der Kaserne ein. Meine Frau ließ sich auf ein Militärauto hinaufheben, auf dem etliche Soldaten eine rote Fahne schwangen. Dann kroch ich auch hinauf und hielt an die zusammengeströmten Soldaten und das Publikum eine Rede, in der ich zur Revolution aufrief und die Republik verkündete. Jetzt war die Revolution plötzlich da. Man rief mich zum Führer aus und wir fuhren mit unserem Auto, gefolgt von vielen Soldaten und bewaffnet mit einem schnell aufmontierten Maschinengewehr los, um weitere Kasernen zu revoltieren. Ich habe an dem Abend von meinem Auto aus 7 Reden im Freien gehalten.
Inzwischen hatten ebenfalls etwa gegen 6 Uhr ein junger Soldat mit einigen Kameraden das Telefonamt besetzt. Gegen Abend war das Militärgefängnis eingenommen und einige krumm geschlossene Häftlinge daraus befreit. Und so war für Eisner die Bahn geebnet. Er proklamierte um 23:30 Uhr nachts dasselbe, was ich 6 Stunden früher proklamiert hatte. Ich war noch agitierend auf der Straße und wusste gar nichts von der Sache im Landtag. So war der Verlauf in München. Es ging fast ohne Blutvergießen. Man hat mich in den Arbeiterrat gewählt, wo ich bemüht bin, radikalisierend einzuwirken, was nicht ganz vergeblich zu sein scheint. Eisner mache ich vorläufig keine starke Opposition, weil er in mancher Hinsicht sehr tüchtig und von allen bürgerlichen Elementen wütend angefeindet ist. Außerhalb der amtlichen Tätigkeit im Arbeiterrat betreibe ich hingegen positive, radikal-revolutionäre Propaganda. Gestern kam die Begründung einer Vereinigung revolutionärer Internationalisten Bayerns zustande, die mich zum Vertrauensmann wählte. Der Sinn der Sache ist der, einen Zusammenschluss aller wirklich radikalen Elemente ohne Rücksicht auf ihre Berufung auf Marx oder Bakunin zu ermöglichen.
Sisters and brothers can't stand each other. Brothers and sisters don't even miss us. Niemals vergessen, trinken und beim Essen. Arbeiterklasse, ausgestorbene Rasse. Intellektuelle, allein in der Zelle. Mensch und Maschine, auf einer Linie. Sisters and brothers, brothers and sisters, sisters and brothers, brothers and sisters,
lauter,
sisters and brothers. Brothers and sisters, sisters and brothers, brothers and sisters, sisters and brothers, brothers and brothers, sisters and brothers, brothers and sisters,
disco feeling,
sisters and brothers, sisters and brothers. Sisters and brothers, brothers and sisters, sisters and brothers, brothers and sisters, sisters and brothers, brothers and sisters.
So, das war ein Text von Erich Mühsam über seine Rolle in der Münchner Räterepublik, die wahre Geschichte sozusagen. Der letzte Teil der Sendung steht im starken Kontrast zu den vorhergehenden Teilen. Es zeichnet vielleicht auch einen Bruch in Mühsams Leben, denn es geht nicht nur um die unter Anführungsstrichen gewöhnliche politische Verfolgung Mühsams in der Weimarer Republik zum Beispiel, sondern es geht dann tatsächlich im ganz letzten Teil um die Verfolgung und Ermordung Mühsams unter den Nazis, durch die Nazis. Ich möchte das eigentlich gar nicht weiter kommentieren. Ich denke, die Texte stehen für sich. Ich werde mich noch einmal kurz melden, bevor die Episode mit der Verhaftung und Ermordung Erich Mühsams durch die Nazis Thema ist, um damit den Bruch zu kennzeichnen, der durch das Nazi-Regime für Millionen Menschen. Und zwar jetzt meine ich eigentlich nicht die Leute, die sagen, dass nicht alle schlecht waren in Nazis, sondern die Leute, die verfolgt wurden, die sich verstecken mussten, die ermordet und vernichtet wurden, um diesen Bruch für diese Menschen zu kennzeichnen, um diesen Einschnitt nochmal zu kennzeichnen. Es folgt ein Text von Erich Mühsam über eine wahre Begebenheit in Passau.
Passau. Der 19. März ist der Tag des heiligen Josef. Da sind in Bayern alle Seppel besoffen. Und ihre Freunde meistenteils auch. Am 19. März, Vormittag, 9.40 Uhr, sollten wir von Passau weiterfahren nach Wien. Ich sollte dort zugunsten der Roten Hilfe für die politischen Gefangenen in Deutschland Vorträge halten. Außerdem sollte ich einige Vorlesungen aus meinen literarischen Arbeiten halten. Schließlich lag auch eine Einladung in ein Wiener Sanatorium vor, wo ich nach 68 Monaten ziemlich unhygienischer Unterkunft im bayerischen Staatsgewahrsam unter der Obhut meiner Frau frische Kräfte zur Arbeit sammeln sollte. Die Passkontrolle erschien zuerst in Gestalt zweier Beamter der österreichischen Grenzpolizei. Man besah die Pässe, besah uns, gab sich gegenseitig Zeichen durch Augen, Zwinkern und befahl uns, mitsamt unseren Koffern auszusteigen und mitzukommen. Die Mitreisenden staunten, guckten, fragten und sahen uns wonnig erschauernd der Dingfestmachung eines erwischten Verbrecherpaares als Augenzeuge beiwohnen zu dürfen, zwischen den Rettern der österreichischen Republik in die Grenzwachstube des Passauer Bahnhofs verschwinden. Dort wurde uns eröffnet, dass dem Schriftsteller Erich Mühsam über Anordnung des Bundeskanzleramtes dort Visum die Einreise nach Österreich verweigert werde. Proteste waren selbstverständlich in den Wind geredet, den der bereits nach Wien absausende Schnellzug in das kahle Amtszimmer blies. Wir standen auf Passauer Pflaster auf bayerischem Heimatboden. Es war, wie gesagt, der 19. März und also der Tag des heiligen Josef. Aber noch am Vormittag. Immerhin war das Hotel zur Eisenbahn, dem Bahnhof schräg gegenüber, bereits mit Girlanden umwunden, in welche ein Schild gefügt war mit der Aufschrift Humorator. Und als wir das gastliche Haus betraten, saßen auch schon ziemlich viele Seppels da beim Frühschoppen. Aber sie waren noch nicht besoffen und unsere Aufnahme geschah in urbanen Formen. Auch als der in Bayern von Gräueln umwobene Name von Tisch zu Tisch geflüstert wurde, blieb es bei scheuen Blicken. Nur die Gespräche belebten sich in Reminiszenzen aus der Zeit, da man selber die Flinte geschultert hatte, um das Land von den roten Verrätern zu säubern. Inzwischen hatten wir in einem Angestellten des Hotels eine helfende Seele gefunden. Von ihm konnten wir die Namen von Kommunisten erfahren. Tatsächlich gelangten wir auf diese Weise dann auch zu einem Genossen, einem jener stillen, überzeugten und entschlossenen Proletarier, auf denen die Zukunft der Menschheit ruht. Er führte uns durch die Stadt. Gegen 9 Uhr abends kehrten wir ins Hotel zurück. Aus dem großen Gastraum scholl gewaltiges Getöse der Allgemach von gigantischen Humoratormengen gesättigten Seppels. Unbemerkt von den nunmehr königstreu Besoffenen gelangten wir in eine kleinere Wirtschaftsstube. Wir bestellten und erhielten ein Abendessen. Leicht gerötet vor Erregung und Humorator trat mir groß, breit und semmelblond Herr Gregor Dorner entgegen, Besitzer des Hotels zur Eisenbahn in Passau.
Herr Mühsam, ich muss Sie in meinem, aber auch in Ihrem Interesse ersuchen, sich eine andere Unterkunft zu suchen.
Wieso sollte das in meinem Interesse liegen?
Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie hier nicht bleiben können.
Sind Sie nicht verpflichtet, jedem Gast Quartier zu geben, der sich anständig benimmt und seine Rechnung bezahlt?
Nicht jedem, Herr Mühsam.
Es scheint also, als nehmen Sie aus meinen politischen Ansichten das Recht, mich aus Ihrem Hotel zu weisen.
Allerdings, ich stehe auf einem vollständig anderen politischen Standpunkt als Sie und ich sage Ihnen nochmal, meine Gäste sind schon sehr aufgeregt und es liegt durchaus auch in Ihrem Interesse, ebenso wie in meinem, dass Sie keine Schwierigkeiten machen.
Das heißt also, dass ich hier persönlich bedroht bin?
Also ich habe Sie nicht bedroht.
Ich kenne vaterländisch gehobene Bajuwaren gut genug, um zu wissen, dass Sie in Massen vereint, von Humorator befeuert, gegen ein unbewaffnetes, durch die Reise ermüdetes, unfreiwillig nach Passau versprengtes Ehepaar von unbezähmbarer Tapferkeit sein können, noch dazu am Josefstage.
Ich sei bereit auszuziehen, sobald er uns ein anständiges Nachtquartier besorgt habe. Das wurde akzeptiert und 20 Minuten später stand bereits der Ausländer mit unserem Gepäck vor uns und geleitete uns ins Innere der Stadt Passau zum Hotel Bayerischer Löwe. Wir schliefen in guten Betten, bis uns um 8 Uhr ein kräftiges Pochen an die verschlossene Tür emporscheuchte.
Aufmachen! Fremdenpolizei!
Ich öffnete, herein trat ein Mann dröhnenden Schrittes, den Hut auf den Kopf.
Pässe zeigen!
Ich gab ihm die Pässe. Den meinen überflog er, nahm alsdann den meiner Frau zur Hand und pflanzte sich, immer den Hut auf dem Kopf, breitbeinig vor ihrem Bett auf, Beschreibung und Lichtbild mit dem lebenden Original vergleichend. Dies hinlänglich getan, legte er den Pass auf den Tisch.
Pässe sind in Ordnung. Da kann man nichts machen.
Ohne Gruß, wie er gekommen war, den Hut knallig auf dem Schädel, stampfte er zum Zimmer hinaus und schmiss die Tür zu. Da die staats- und kirchenfrommen Zeitungen vor 6 Jahren zur Vervollständigung meiner Schmach dem bayerischen Eigenartsvolk erzählt hatten, ich sei mit einer dicken polnischen Jüdin verheiratet, hoffte die Passauer Fremdenpolizei jedenfalls in meiner durchaus nicht landfremd aussehenden Frau eine illegitime Begleitung des Verderbers Bayerns zu erwischen und damit erneut den Beweis zu erbringen, dass revolutionär und unzüchtig Synonyma seien. Aus Wien trafen von mehreren Seiten Telegramme ein, ich solle noch nicht zurückreisen, im Reichsrat sei interpelliert worden und mit den Behörden werde unterhandelt, wegen der Nachbewilligung der Einreise. Da wir in der Stadt die grimmigen Blicke der Einwohner bemerkt hatten, zogen wir vor, die Mahlzeiten im Hotelzimmer unter 4 Augen einzunehmen und baten die Wirtin, unseren Freund, wenn er komme, gleich heraufzuschicken. Statt seiner erschien der Wirt des Bayerischen Löwen.
Lassen Sie diesen Kommunisten besser nicht herkommen. Die Leute sind schon verrückt genug. Gestern Abend, gleich nachdem sie hier eingezogen sind, haben die sich auf der Straße versammelt und aufgepasst, an welchem Fenster Licht angedreht wird. Heute Morgen waren die wieder da mit Knüppeln. Die wollen sie aufdünsten, so nennt man das hier. Aufdünsten.
Am nächsten Morgen, als wir eben das Hotel verlassen wollten, traten uns auf dem Flur 2 Männer entgegen, von denen sich einer sofort als Polizeibeamter legitimierte. In der Hotelstube klärte uns der Beamte als Leiter der Passauer Sicherheitspolizei über seinen Besuch auf.
Bin verantwortlich dafür, dass in der Stadt nichts Schreckliches passiert.
Er habe deshalb einen eigenen polizeilichen Schutz für mich organisiert, der uns bereits gestern den ganzen Tag beobachtet habe. Inzwischen sei aber die feindliche Stimmung derart gewachsen, dass er für meine Sicherheit nur bürgen könne, wenn wir seine Anordnungen strikt befolgten. Auf seinen dringenden Rat entschlossen wir uns, mit dem nächsten Zug nach München abzufahren.
Verlassen Sie Ihre Stube bis zur Abreise nicht mehr. Punkt 4 ist Abmarsch.
Er werde alle seine verfügbaren Polizeibeamten auf dem Wege vom Hotel zum Bahnhof verteilen. So zogen wir los, wir verhinderten Österreichfahrer. Auf den Wegen aber, an allen Straßenecken und Laternen, standen anscheinend gelangweilte Bürger, dem geübten Auge des revolutionären alten Sünders unschwer als Kriminaler erkennbar. Hier einmal wirklich in der Eigenschaft als Schutzmänner. Keine Hand erhob sich wider uns, kein Retter entstand dem Lande Bayern in Passau. Wir fuhren nach München und konnten uns während der 14 Tage, die es dauerte, bis das österreichische Bundeskanzleramt seinen Standpunkt durchgesetzt hatte, dass mein Erscheinen in Wien den Bestand der Republik in Frage stellen müsste, der trüben Betrachtung einer Stadt hingeben, die lange Jahre hindurch die lebendigste, schönste, kunstfroheste Stadt Deutschlands gewesen war, die im Jahre 1919 kraftschwellend unter roten Fahnen den Höhepunkt ihrer Schönheit und ihres kulturellen Glanzes erlebt hat und die im Laufe von 6 Jahren Zeloten- und Banausenherrschaft auf ein Niveau gesunken ist, das nicht mehr dem von Paris und Florenz, sondern eher dem von Passau verfolgt.
vergleichbar ist.
Ja, liebe Leute, abschließend in dieser Sendung des anarchistischen Radios noch einmal Texte zu Erich Mühsam, und zwar über seine Verfolgung, seinen Tod, den Tod, den die Nazis verschuldet haben, in den sie ihn ermordet haben und dies, wie bei so vielen anderen, versucht haben zu verschleiern. Ich möchte das gar nicht kommentieren. Ich denke, die Texte stehen für sich allein und sprechen eine deutliche Sprache. Ich höre mir mit euch noch den letzten Teil der Sendung an, verabschiede mich allerdings schon an dieser Stelle.
Erich Mühsam ist einer der zwei, drei meistgenannten in den Hetzreden von Goebbels. Das hat keine Entsprechung in seinem Einfluss oder in dem revolutionär bedrohlichen Potenzial, das er angeführt hätte, sondern ganz eindeutig ist es so, dass die Nazis ihn als Juden, als Kaffeehausliteraten, als Kosmopoliten, als Anhänger des Rätegedankens so aufs Korn genommen haben, weil er die Verkörperung eines Lebens zwischen Bohème und gesellschaftskritischer Politik ist. Und ganz augenscheinlich ist es, manchmal gibt es dieses Phänomen, dass Nazis und Faschisten Gegner, die ebenfalls marschieren, und das war nicht die Stärke von Erich Mühsam, Gegner also, die ebenfalls marschieren, sich artverwandter fühlen als jene, die so demonstrativ, wie man sagt, aus der Reihe tanzen.
Kurz nach dem Reichstagsbrand 1933 wurde Mühsam dann von der SA verhaftet und 1934 im KZ Oranienburg nach über 16-monatiger Haft ermordet. Die Meldung in der nationalsozialistischen Presse lautete schlicht: Der Jude Erich Mühsam hat sich in der Schutzhaft erhängt. Die Geschichte aber war falsch.
Ernst Toller auf dem 3. Internationalen Schriftstellerkongress in Paris 1938. Ich will Ihnen die Geschichte eines Mannes erzählen, der in diesem Jahr, wenn er lebte, seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte. In der Nacht nach dem Reichstagsbrand wurde der deutsche Dichter Erich Mühsam von den Brandstiftern verhaftet. 3 Jahre lang wurde er im Konzentrationslager gequält und gemartert, 3 Jahre widerstand er der Erniedrigung. Man schlug ihn, man brannte in seinen Bart einen Hakenkreuz, aber Mühsam blieb aufrecht. Eines Tages stellten SA-Leute ihn gegen die Gefängnismauer und drohten ihm, sie würden ihn erschießen, wenn er nicht die Hymne der Nazis, das Horst-Wessel-Lied, sänge. Mühsam weigerte sich. Die SA-Leute gaben ihm den Befehl, sein eigenes Grab zu graben. Und dann stellten sie ihn wieder gegen die Mauer. Wirst du jetzt singen? Fragten sie ihn schreiend und lachend. Mühsam weigerte sich. Die SA-Leute hoben die Wehre, der Dichter Mühsam sah dem Tod ins Auge. Und wie er dem Tod ins Auge sah, wuchs er über sich hinaus, ward zum Gleichnis der Freiheit. Er sang nicht das Horst-Wessel-Lied, er sang die Internationale. Die SA-Leute schossen. Sie schossen über seinen Kopf, denn sie hatten nicht ernstlich daran gedacht, ihn zu töten. Das Ganze nannten sie einen Spaß. Mühsam brach ohnmächtig zusammen und wurde in seine Zelle getragen. Aber noch war sein Leiden nicht zu Ende. Am Abend des 9. Juli 1934 befahl man ihm, vor dem Kommandanten des Konzentrationslagers Oranienburg mit einem Strick in der Hand zu erscheinen. Des Schicksals gewiss, das ihn erwarten würde, verabschiedete sich Mühsam von seinen Freunden. Seine letzten Worte waren: Ich werde nicht Selbstmord begehen. Am nächsten Morgen teilten die Nazis seinen Freunden mit, dass Mühsam sich erhängt habe. Doch die Wahrheit kam ans Licht. Der Arzt des Lagers, der später aus Deutschland floh, erzählte der amerikanischen Schriftstellerin Dorothy Thompson, was sich wirklich begeben hatte. Man hatte Mühsam zu Tode geprügelt und seinen Leichnam aufgehängt. Ich glaube, ich weiß nichts, ich kann nichts behalten von allen Witzen, nur die ganz alten. Ich laufe in Kreisen, weil mich nichts auffällt, von mir aus auch gleich in einem Kornfeld. Läuft's denn bei dir so? Hast du vielleicht Glück? Du gehst, wie du gehst, ich geh gebückt.
ich geh gebückt. Ich kann nichts sagen, ich kann nichts haben, das nichts kostet. Ich kann nichts sagen, das mich entlastet. Ich würd nicht beichten, wär ich auch gläubig um meine Schulden. Häufen sich. Wie läuft's denn bei dir so? Hast du vielleicht Glück? Du gehst, wie du gehst. Ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Die in den Häusern mit großen Gärten, die von dem Unheil meist gar nichts merken, wonach sie treten, meist gar nicht spüren, zu denen würde ich auch gern gehören. Was man macht und man macht schon was mit. Du gehst, wie du gehst. Ich geh gebückt. 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 Man macht, was man macht, und man macht schon was mit. Du gehst, wie du gehst, ich